So, dann starten wir mal in eine neue Runde. Spannendes Thema insofern, weil das, was wir im Augenblick gerade erarbeiten, nämlich den Drehimpulsoperator, weil der einerseits schon bekannt ist aus der Elektrodynamik, das ist jetzt nicht so spannend, andererseits, also zumindest als Funktion schon bekannt ist oder als Operator schon bekannt ist, andererseits aber gerade in der Welt der Spektren und der Orbitale halt eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir das dann später auch nochmal in der elementarteilchen Physik wieder entdecken werden. Zwar nicht in dem Semester, aber dann gegebenenfalls in einem späteren Semester. Wir waren gestartet mit dem Drehimpulsoperator. Und haben den abgeleitet aus dem, was wir aus der klassischen Mechanik her kennen. Das heißt, wir haben nichts anderes gemacht als jeweils aus den Größen einen Operator zu machen. Also L-Operator ist gleich R-Operator kreuz P-Operator. Und wenn wir dann berücksichtigen, dass der R-Operator nichts anderes ist als R selbst, also der Radius oder der Vektor, dann haben wir hier hinten stehen kreuz minus IH quer D nach dr-Operator. Das heißt also, minus IH quer mal Nabla. Gut, und dann haben wir uns als nächstes angeschaut, was sind denn die einzelnen Komponenten von dem Operator, haben das Lx ausgerechnet. Das ist ja auch nichts anderes als quasi der Y-Operator mal der PZ-Operator minus Z-Operator mal PY-Operator. Gut, auch hier gilt wieder, die beiden Operatoren des Ortes sind der Ort selbst. Und das PZ bzw. PY wird halt eben genauso als minus IH quer D nach DXI, sagen wir mal, dargestellt, sodass wir hier an der Stelle rausgekriegt haben, das ist minus IH quer Y D nach DZ minus Z D nach DY. Wir haben dann anschließend ausgerechnet den Kommutator zwischen, Entschuldigung, da fehlt jeweils das Operatorzeichen, zwischen dem Lx-Operator und dem Y-Operator und haben dann nach einiger Rechnung rausgekriegt, dass das nichts anderes ist als IH quer mal der LZ-Operator. Und damit wissen wir jetzt schon, wenn die beiden nicht miteinander vertauschen, und wir haben dann gesehen, dass das genauso halt eben für Lx Lz gilt wie für Ly Lz, dass da jeweils ein Kommutator-Rest überbleibt. Wenn die also nicht miteinander vertauschen, dann sind die auch nicht gleichzeitig messbar. Und das heißt also, das werden wir später nochmal sehen, dass ich zwar einen fixieren kann, von mir aus den Lz-Operator, das ist traditionell so der, den man fixiert, die beiden anderen dann aber halt eben nicht scharf messbar sind. Auf der anderen Seite gilt natürlich für jeden Operator Li, dass er mit sich selbst kommutiert. Also setzen Sie für i halt eben dann x, y, z ein. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfassen will, dann habe ich hier eine Aussage stehen, Li, Lj, das ist gleich IH quer und dann der Epsilon IJK-Tensor und dann halt eben LK. Operator. Soweit waren wir letztes Mal gekommen. Und ich hatte dann noch eine Formel hingeschrieben, die sah aus wie folgt: L kreuz L, jeweils als Operator, ist gleich IH quer mal L selbst. Und da hatte ich dann noch gefragt, ob ich das also jetzt heute nochmal ausführen soll. Die Bitte kam von Ihnen und dann machen wir das auch. Also schauen wir uns einfach mal an, was ist L Operator kreuz L. Machen wir nichts anderes, als dass wir uns das in der Matrix mal hinschreiben. Dann habe ich also hier die Lx, Ly, Lz Operatoren. Und dann nochmal unten drunter genau dasselbe. Und dann wenden wir uns mal dem EX zu. Das ist LY LZ minus LZ LY. Und dann gibt es noch das EY selbst. Ich glaube, das sehen Sie sofort, was da jeweils dabei rauskommt. Braucht also jetzt auch gar nicht länger mitzureden. So, und jetzt sehen wir hier sofort, dass das hier nichts anderes ist als, also aufgrund der Beziehung da oben, als IH quer LX. Das hier ist nichts anderes als IH quer LY und das, was hier steht, IH quer LZ, jeweils als Operator. Ja, und damit haben wir das stehen, was da drüben steht, nämlich IH quer EXLX, EYLY plus EZLZ. Also haben wir das gerade eben bewiesen, was wir das letzte Mal da hingeschrieben hatten. Das ist eine Schreibweise aus dem ersten Semester. Echt? A Kreuz B. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nicht eingeführt worden, aber das ist eine mögliche Schreibweise, wie man es ausrechnet. Ja, okay. Nee, nicht mitgekriegt im ersten Semester. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es insgesamt nicht eingeführt worden. Einmal gemacht, okay, gut. Ist aber, wenn man es nicht merken will, ganz hilfreich, dass man es sich einfach nochmal grafisch aufmalt. Okay, so, damit haben wir das jetzt ganz kurz bewiesen, dass also L kreuz L wieder IH quer L selbst ist. Und jetzt schauen wir uns eine weitere Größe an, nämlich L Quadrat. Also der Operator L im Quadrat. Und das ist natürlich nichts anderes als LX Operator im Quadrat plus LY Operator im Quadrat plus LZ Operator im Quadrat. Gut, damit lassen wir es auch stehen. Aber was jetzt ganz interessant ist, ist der Kommutator zwischen L Quadrat und irgendeiner seiner Komponenten. Und wir nehmen jetzt mal einfach die LX-Komponente. Aber Sie glauben mir dann, dass das, was da rauskommt, bei den anderen genauso rauskommt, bei den anderen zwei Komponenten. Ja, das ist jetzt eine recht mühsame Schreibweise, das auszuschreiben, aber wir müssen es machen. Also einen Zwischenschritt lassen wir weg. Wir ersetzen gleich das L-Quadrat durch LX-Quadrat plus LY-Quadrat plus LZ-Quadrat LX minus LX LX Quadrat plus LY Quadrat plus LZ Quadrat. So, das heißt, wir haben jetzt hier sechs Terme, von denen aber zwei, ich glaube, das sieht jede sofort verschwinden. Das sind nämlich die zwei Terme, weil LX Quadrat und LX, das kommuniziert natürlich miteinander. Bleiben also die anderen vier. Oh, wow. Danke. Ich habe gedacht, ich muss es hinten wegstreichen. Bin dann gleich zu weit nach hinten gegangen. Okay, gut. Also die kommentieren natürlich miteinander. Und jetzt schauen wir uns die restlichen mal an. Also nehmen wir uns zum Beispiel mal diesen ersten Term erst her, bis dahin. Dann steht da also Ly Quadrat Lx plus Lz Quadrat Lx. Da schreiben wir erstmal, das ist L mal Ly Lx plus Lz Lz Lx. Jo, jetzt wenden wir hierfür quasi die Kommutatorregel an. Das heißt, wir haben jetzt hier stehen, das ist Ly mal Klammer auf, minus IH quer LZ minus, nee, plus LX LY. Also hier, wie gesagt, für diesen Ausdruck hier quasi Kommutatorregel anwenden, nach dem Motto LX LY, LY LX minus LX LY ist gleich minus IH quer LZ. Und und. Ja, okay. Plus LZ minus IH quer. Und jetzt haben wir hier dasselbe für LZ, LX. Da kommt also LY raus minus LX, LZ. So, jetzt habe ich mich selbst verrannt, weil ich nämlich zwei Terme falsch zusammengefasst habe. Ich wollte eigentlich ganz andere Terme betrachten. Ich wollte nämlich die zwei und die zwei betrachten. Jetzt ziehen wir das einfach mal so durch, wie ich jetzt angefangen habe. Ich hoffe, dass ich mich nicht irgendwie vertue dabei. So, ist gleich minus IH quer, das ziehen wir raus, LY LZ und dann steht da plus LY LX LY minus IH quer LZ LY minus LZ, wie kommt das Minus dahin? Muss auch ein Plus stehen. Plus LZ, LX, LZ. Gut, jetzt schauen wir uns die beiden anderen Terme mal kurz an. Die lauten, das Minuszeichen berücksichtigen wir gleich von vornherein, Lx Ly Quadrat minus Lx Lz Quadrat. Ist gleich minus, wieder auseinandergeschrieben, Lx Ly mal Ly. Gut, jetzt sehen wir schon Folgendes, dass der natürlich den hier cancelt. Ne, sehen wir noch nicht. Minus Lx, wo fehlt hier das Quadrat? Da fehlt das Quadrat. Mal Lx LZ, LZ. So, hierfür wenden wir jetzt auch wieder die Kommutatorregel an. Bin ja mal gespannt, ob da was rauskommt. Das ist IH quer LZ minus plus. Da ist ein Plus, da muss hier ein Minuszeichen hin. Mal LY. Und dann kommt jetzt hier ein Minuszeichen, und zwar LY, LX, LY. Ja, das sieht gut aus. So, und dann gibt es hier wieder ein Minuszeichen, LX. Da habe ich jetzt die Klammer etwas falsch gesetzt. Da wäre die Klammer hier rum besser. Ja, also was ich klammere, ist ja egal. Hauptsache, ich gehe von der Anwendung her immer von rechts nach links. So, jetzt bildet man auch hier wieder den Kommutator. Kommt also wieder ein Pluszeichen raus. IH quer LY LZ. Und dann haben wir anschließend noch Minus LZ, LX und dann bleibt das LZ von hinten noch über. So, jetzt haben wir ja erste Summe minus zweite Summe, also hier minus dem. Haben wir also die drittletzte Zeile minus die letzte Zeile. Schauen uns das mal an, was da passiert. Da gibt es hier Y, X, Y, hier gibt es Y, X, Y, allerdings mit Minuszeichen. Die zwei canceln sich untereinander. Hier gibt es ZXZ, ZXZ, auch mit Minuszeichen. Die zwei canceln sich. Hier gibt es ein Minus IH quer LZ, LY plus IH quer LZ, LY. Die beiden canceln sich. Und hier gibt es LY, LZ. Und hier gibt es LY, LZ. Die beiden canceln sich. So, was kriegen wir raus? Das, womit wir gestartet waren, nämlich der Kommutator zwischen L² und Lx, dass der gleich 0 ist. Und so nehmen wir es jetzt einfach ab, dass das halt eben für L², Ly, L² Lz genauso aussieht. Das heißt also, der L²-Operator, der kommutiert mit jedem anderen seiner Komponenten. Was heißt das? Jetzt für die Messbarkeit. Was heißt es insgesamt? Und eine von den Komponenten, genau. Und die beiden anderen, die kennen wir nicht. Wir werden dann später zeigen, was das eigentlich heißt. Genau. Ja.
Also die Kommutatorregel jetzt erstmal angewandt haben, weil ich LZ und dann kann
das hier?
Ja, oder das mittlere. Und ich habe das jetzt irgendwie, verstehe ich nicht, warum man minus IH quer LY steht. Weil ich habe das ausgerechnet und bei dem Plus raus. Weil LZ, LX, wenn man den Kommutator anwendet, hat man ja LZ, LX minus LX, LZ.
Sie haben recht. Hier steht überall ein Plus, dann ändern sich alle Minuszeichen in Pluszeichen, alle Pluszeichen ändern sich in Minuszeichen. Jo, gut bemerkt. Ändert es glücklicherweise an der Schlussfolgerung nichts, es bleibt 0. Dieses Minuszeichen zieht sich hier katastrophal, aber anschließend sich annullierend durch alle Gleichungen durch. Danke. Gut, Also es sind jetzt zwei wichtige Ergebnisse, die wir eben gerade rausgekriegt haben. Das eine ist, also beziehungsweise eine Gleichung haben wir das letzte Mal schon rausgekriegt. Das ist diese hier und die andere Gleichung ist diese hier. Na, mit dem L-Quadrat Li gleich 0. In der Quantenmechanik haben wir eigentlich die meisten Probleme nicht in kartesischen Koordinaten gegeben, sondern wir haben sie in Kugelkoordinaten gegeben. Das heißt, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist den Drehimpuls in Kugelkoordinaten auszurechnen. Also den Drehimpulsoperator in Kugelkoordinaten auszurechnen. Das heißt, wir führen das x über in Kugelkoordinaten, das y natürlich genauso. Das z. Und wir haben dann die Rücktransformation in das r. Also was r ist, sehen wir sofort, das ist r Quadrat, und beziehungsweise wissen wir noch, dass es r Quadrat gleich x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat ist. Für das Phi sehen wir auch sofort, wie es gegeben ist, nämlich wir können das quasi als Tangens schreiben, also Umkehrfunktion als Arcus-Tangens von dem y durch das x. Und für das Theta schreiben wir einfach, das ist z durch r, also z durch Wurzel aus x² plus y² plus z². Stopp, Arcus, Cosinus davor. Gut. Ich schlage Folgendes vor, das ist eine irrsinnige Rechnerei. Wir machen das nur an einem der Komponenten uns klar, wie das geht, und ihr glaubt mir es einfach für die beiden anderen Komponenten, dass es genauso geht. Also ihr werdet sehen, dass es wirklich eine irrsinnige Rechnerei ist, insofern werdet mir dann auch zustimmen, dass das so sinnvoll ist. Also ich schreibe jetzt erstmal die drei Ergebnisse hin. Für das Lx, für das Ly und für das Lz. Und wir machen dann das, was am leichtesten ist. Und ihr glaubt mir dann, dass das andere noch schwieriger und damit noch unnötiger ist, es hier zu machen. Also, hier kommt raus ein IH quer, ein Sinus Phi, d nach d Theta, plus Cotangens Theta, Cotangens Theta, Cosinus Phi mal d nach d Phi. Hier kommt raus ein IH quer minus Cosinus Phi d nach d Theta plus Cotangent Theta Sinus Phi d nach d Phi. Und hier gibt es ein Minus IH quer d nach d Phi. So, und genau das letzte werden wir uns auch vornehmen. Ich behaupte mal, die eine Tafel reicht möglicherweise gar nicht. Also wir starten mit dem Lz gleich minus IH quer. Schieb's mal hoch, ja. Und dann steht da oben, also aus der Gleichung, wie wir es da oben halt eben ableiten könnten, x d nach dy minus y d nach dx. Okay, jetzt müssen wir das x ersetzen und das y ersetzen und müssen das dy und das d nach dx ersetzen. Also minus i h quer, Klammer auf, x ist einfach, wo haben wir es stehen, r mal Sinus mal Cosinus. R mal Sinus Theta mal Cosinus Phi. Das d nach dy ersetzen wir jetzt also in dr nach dy, d nach dr plus d Theta nach dy, d nach d Theta plus d Phi nach dy, d nach d Phi. Und dann gibt es den zweiten Term, minus r mal Sinus Theta Sinus Phi. Jetzt steht dasselbe nochmal, wo überall y durch x ersetzt wird. Wenn Sie das schon zu Genüge irgendwann mal gemacht haben, sagen Sie mir es jetzt, dann können wir es nämlich auch skippen. Überspringen oder mal durchführen?
Durchführen.
Wer will?
Das glaube ich noch nicht.
Nicht gemacht. Dann sollten wir es einmal gemacht haben, damit man einfach den Schrecken davor verliert, aber dann ansonsten trotzdem in die Lehrbücher immer reinschaut. Also, Nebenrechnung. Wir müssen jetzt nacheinander quasi diese dr nach dy, d Theta nach dy, d Phi nach dy anschauen und glauben dann, dass wir dr nach dx, d Theta nach dx und d Phi nach dx ebenfalls berechnen können. Ja? Also dr nach dy. Na gut, das ist ja relativ locker, das ist ja einfach die Wurzel aus dem r Quadrat halt eben nach y ableiten. Das heißt also, ich habe hier einfach stehen, das ist ein halb und dann kommt die Wurzel unten in Zähler, die kürze ich jetzt ab durch r und dann steht oben im Nenner einfach 2y und das ersetzen wir dann, das y ersetzen wir dann also wieder durch r Sinus Theta Sinus Phi. Sehen hier, dass ich die 2 gegen die 2 kürze, das r kürze ich dann gegen das r, was da noch kommt. Und dann steht da einfach Sinus Theta Sinus Phi. Okay, das ist relativ locker gewesen. Das können wir also dann hier auch sofort ersetzen. Dann haben wir das nächste Thema, d Theta nach dy. Theta. Das ist also der Arcus Cosinus von irgendetwas. Jetzt müssen wir erstmal nochmal wissen, was der Arcus Cosinus abgeleitet ist. Weiß noch jemand? Ich hätte es auch nicht gewusst. Das ist minus 1 durch die Wurzel aus 1 minus das, was im Argument steht zum Quadrat. Also ihr seht, das macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Also im Argument steht z, ich schreibe jetzt mal hier gleich durch r und das Ganze im Quadrat. Hätte ich gar nicht so viel Platz gebraucht. Das ist jetzt nur der Arcus Cosinus und jetzt machen wir die innere Ableitung. Es wird differenziert nach y. Das heißt also, wir kriegen jetzt hier erstmal noch das z hin. Dann kriegen wir hier minus 1/2. Dann geht die Wurzel hoch 3, also r hoch 3. Und dann kriegen wir noch die innere Ableitung, also nochmal 2 mal y. Gut. Jetzt steht hier, fangen wir von vorne nach hinten an, hier das Minuszeichen kürzt sich mit dem Minuszeichen. Die halb kürzt sich mit der 2 hier. Soweit alles bestens. Dann haben wir hier stehen, ich mache es mal wie folgt, also hier steht R² durch R². Ja? Damit ich das hier mit dem R², was hier steht, auf einen Bruchstrich stellen kann. Also ziehe ich das 1 durch die Wurzel aus, 1 durch R², ziehe ich raus und schreibe es oben hin. Das ist dieses R, was jetzt noch überbleibt. Und in der Wurzel verbleibt dann ein x² plus y² Wurzel draus. Dann steht da ein z. Das z übersetzen wir in r mal Cosinus Theta. Dann steht da ein y, das übersetzen wir in r mal Sinus Theta Sinus Phi. Und dann steht da unten noch das R hoch 3. Na, was wir jetzt sehen, ist, dass die ganzen R sich gegeneinander kürzen. Und unten in der Wurzel steht eigentlich ein Ausdruck, was heißt eigentlich, da steht natürlich x² plus y², aber das können wir übersetzen in r² Sinus Quadrat Cosinus Quadrat plus r² Sinus Quadrat Sinus Phi Quadrat. Das heißt also, Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gibt ja wieder 1. Also bleibt über r² Sinus Quadrat Theta. Wurzel draus steht da unten r mal Sinus Theta. Gut, hier oben steht Cosinus Theta Sinus Theta Sinus Phi. Also kürzt sich hier der Sinus Theta noch raus und überbleibt Cosinus Theta Sinus Phi durch R. Waschzettel gucken, stimmt, stimmt. So, drittes Teil, d Phi nach dy. Kurzform oder Langform? Wer will die Langform? Das sind doch einige. Okay. Machen wir die Langform. D Phi nach dy. So, Phi ist der Arcus Tangens von dem Argument. Jetzt müssten wir wieder wissen, wie ist der Arcus Tangens in der Ableitung. Das ist 1 durch 1 plus das Argument im Quadrat. Das heißt also, hier steht y durch x im Quadrat. Das ist übrigens nicht so aufwendig. Jetzt haben wir den Arcus Tangens abgeleitet und jetzt müssen wir noch die innere Ableitung bilden. Gut, die ist trivial, mal 1 durch x. So, hier machen wir jetzt wieder genau dasselbe, was wir vorher gemacht hatten. Das ist 1 durch x² plus y². Dann steht hier ein 1 durch x². Da hebt sich jetzt nichts wurzelmäßig weg, mal x. Also kommt hier ein x insgesamt nach oben. Und dann steht der x² plus y², das gibt wieder genau dasselbe, nämlich r² Sinus² Theta. Und dann gibt es das x, das gibt einfach r mal Sinus Theta Cosinus Phi. Wir sehen also, dass sich da das eine und das andere wegheben. da die Quadrate, der Sinus gegen den da. Und dann bleibt über in Cosinus Phi durch R Sinus Theta. Gut. Und auf dieselbe Art und Weise machen wir jetzt dr nach dx, dθ nach dx und dφ nach dx. Und das machen wir jetzt nicht an der Tafel. Aber wir fassen jetzt erstmal alles zusammen, was hier irgendwie vorkommen kann. Also, das ist r mal Sinus Theta Cosinus Phi. dr nach dy. Sinus Theta Sinus Phi d nach dr plus d Theta nach dy. Was haben wir da rausgekriegt? Das hier unten, Cosinus Theta Sinus Phi durch r mal d nach d Theta plus d Phi nach dx. Das ist Cosinus Phi durch R Sinus Theta D nach D Phi. So, damit haben wir den ersten Term erledigt. Jetzt gibt es den zweiten Term, minus R Sinus Theta Sinus Phi. Wie gesagt, ihr glaubt mir jetzt einfach, dass das, was jetzt da kommt, tatsächlich das ist, was da stehen müsste. dr nach dx ist Sinus Theta Cosinus Phi. D nach dr. Seht eine gewisse Strukturähnlichkeit, also insofern ist es irgendwie auf den ersten Blick schon mal vernünftig. Dann gibt es ein Plus Cosinus Theta Cosinus Phi durch R d nach d Theta. Und dann gibt es als letztes ein Minus Sinus Phi durch R Sinus Theta d nach d Phi. Eckige Klammer zu, runde Klammer zu. Hoffnung ist jetzt, dass sich irgendwelche Terme wieder gegeneinander wegheben. Schauen wir es uns mal an. Also hier steht ein R Sinus Theta Cosinus Phi, R Sinus Theta Cosinus Phi, Sinus Theta Sinus Phi. Ja, also die vier Winkelfunktionen, die tauchen hier irgendwie vertauscht auch wieder auf. Hier steht ein Plus und hier steht ein Minus. Das heißt, die beiden Terme canceln sich. Dasselbe findet hoffentlich hier hinten statt. Ja, der Sinus Phi steht hier, hier steht er hier, hier steht der Cosinus Phi, hier steht er hier. Ansonsten haben wir hier Cosinus Theta, Sinus Theta, Sinus Theta, Pluszeichen, Minuszeichen. Die beiden Terme canceln sich ebenfalls. Was bleibt über? Überbleibt halt eben der letzte Term. Allerdings steht hier ein Minuszeichen, da steht ein Minuszeichen. Also steht insgesamt ein Minus IH quer. Das R ziehen wir vor die Klammer. Das Sinus Theta ziehen wir vor die Klammer. Dann gibt es hier ein R Sinus Theta auch in beiden Fällen. Na toll. Das heißt nämlich, dass die beiden sich gerade gegeneinander kürzen. Und dann steht jetzt hier ein Cosinus Phi, also Cosinus Phi Quadrat. Und hier steht ein Sinus Phi, also ein Sinus Phi Quadrat. Das sieht schon mal gut aus. Und dann bleibt noch das D nach D Phi über. So, das gibt die berühmte 1. sodass wir insgesamt stehen haben minus IH quer D nach D Phi. Gut, jetzt sind wir doch mit einer Tafel fertig geworden, weil ich die ganzen D nach DX weggelassen habe. Und das ist genau das, was da drüben steht. Das LZ ist minus IH quer D nach D Phi. So, und ich hoffe jetzt, dass ihr mir glaubt, dass wir das mit den anderen zwei Komponenten nicht mehr machen. Das ist noch mühsamer. Am Ende bleibt auch mehr über. Ist also weniger befriedigend. Das sind also die drei Komponenten des Drehimpulsoperators in Kugelkoordinaten. Okay. Machen wir die nächste Tafel sauber und ihr könnt ja dann euch überlegen, ob ihr noch irgendwie eine Frage dazu habt. Oder ob ich wieder irgendein Minuszeichen irgendwo untergebracht habe, wo es nicht sein müsste. So, Fragen? Selbsterklärend. Okay, sehr schön. So, was ich hier noch unterbringen kann, ist, nachdem wir jetzt die drei Komponenten ausgerechnet haben, dass man natürlich dann auch den L-Quadrat-Operator ausrechnen müssen. Und den setzen wir natürlich zusammen aus Lx-Quadrat plus Ly-Quadrat plus Lz-Quadrat. Das war ich, was ich fälschlicherweise weggewischt habe, nämlich Lx-Quadrat und Ly-Quadrat, Lx und Ly. Ich halte euch das nochmal an, bei euch mit eurer Mitschrift. Da gibt es jeweils so Terme, die heißen Sinus Theta d nach d Theta, Entschuldigung, Sinus Phi d nach d Theta oder Cosinus Theta, Cosinus Phi d nach d Phi. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man das jetzt hier quadriert, dann wirkt hier wieder das d nach d Theta auf den zweiten Term. Also ich schreibe es mal so einfach, das schreibe ich jetzt nochmal hin. Ich schreibe gleich minus h quer hin. So, und dann gibt es Sinus Phi d nach d Theta plus Cotangens Theta Cosinus Phi d nach d Phi. So, und das im Quadrat. Dann sieht man also, dass das d nach d Theta dann anschließend natürlich auf den zweiten Term hier hinten auf den Cotangens Theta wirkt und dass das d nach d Phi natürlich auch auf den Sinus Phi dann wieder wirkt und auf den Cosinus Phi im zweiten Term. Das heißt, die Rechnerei ist auch relativ mühsam. Und ich schreibe euch jetzt einfach das Endergebnis hin. Das erspart uns auch mindestens eine Tafel. Das Endergebnis ist dann folgendes, das ist minus h quer Quadrat. 1 durch Sinus Theta, d nach d Theta. Sinus Theta d nach d Theta. Wobei man sagen muss, das kann man natürlich auch auflösen, indem man den d nach d Theta erst auf den Sinus Theta, also Produktregel, dann als nächstes auf das d nach d Theta wirken lässt. Das kann man also auch in einer anderen, etwas anderen Form schreiben. Und dann steht da Sinusquadrat Theta d nach d Phi Quadrat. Jo, das ist alles, was am Ende rauskommt. Das sieht erfrischend wenig aus. Also die erste Befürchtung hätte sein können, dass da deutlich mehr rauskommt, weil, wie gesagt, hier mehrere Terme halt eben auftauchen, hier tauchen mehrere Terme auf. Und das ist das, was man auch wie folgt benennen kann, wer sich da nochmal rückerinnert, was das so in etwa ist, dann ist das der Winkelanteil vom Laplace-Operator. Also den Laplace-Operator, den ihr irgendwann mal hoffentlich aus d nach dx² plus d nach dy² plus d nach dz² umtransformiert habt in Kugelkoordinaten. Tapferes Nicken. Zweites Semester, gut. Also insofern habt ihr das irgendwann mal gemacht und glaubt mir jetzt einfach, dass das tatsächlich das ist, was hier steht. Ja, wenn man sich Revue passieren lässt, dann ist ja hier nichts anderes als Lx ist ja so etwas wie iH quer, also minus iH quer dx d nach dy. Das sitzt im Quadrat. Das ist natürlich auch wieder so ein d nach dy Quadrat, d2 nach dy Quadrat. Gut, dann gibt es hier Mischterme. Das Glückliche ist halt eben, dass die gegeneinander wegfallen. Und dann steht hier wieder ein d nach dx Quadrat. Also es ist keine glückliche Fügung, sondern es ist halt eben, also wie gesagt, die Mischterme. Da könnte man jetzt sagen, okay, glückliche Fügung. Aber ansonsten ist es eigentlich straightforward gerechnet. So, wenn das jetzt hier der Laplace-Operator ist, wenn er das ist, dann wissen wir jetzt schon, wenn wir jetzt hier eine Wellenfunktion haben und wir betrachten jetzt, also dadurch, dass wir wissen, was da hinten rauskommt, betrachten wir mal nur von der Wellenfunktion deren Winkelanteil. Wir gehen dann gleich eine Etage tiefer, aber jetzt betrachten wir erstmal nur den Winkelanteil. Dann steht ja hier minus h quer Quadrat, Quatsch, mal Laplace-Operator, genauer gesagt nur der Winkelanteil des Laplace-Operators, angewendet auf die Wellenfunktion oder genauer gesagt auf deren Winkelanteil. Und da wissen wir jetzt schon, aus dem dritten Semester, zumindest die bei mir letztes Semester in der Vorlesung waren, was da als Eigenfunktion und als Eigenwerte rauskommen. Die Kugelflächenfunktion. So, das heißt, wir schreiben jetzt wie folgt, h quer Quadrat, Laplace-Operator, Winkelanteil, mal y lm von Theta und Phi. Also das heißt, wir übersetzen jetzt die Winkelanteile der Wellenfunktion in die Kugelflächenfunktionen. Und was sind die Eigenwerte? Ja? L mal L plus 1. Gut, ich schreibe es jetzt nur noch mal hin. Die Kugelflächenfunktionen sind wie folgt bildbar. Da gibt es hier so einen mühsamen Vorfaktor. L minus M, Fakultät, 2L plus 1, geteilt durch 4Pi, L plus M, Fakultät. Dieser Vorfaktor, der sichert einfach zu, dass die Kugelflächenfunktionen, wenn man sie dann miteinander mal multipliziert und integriert, dass die halt eben dann normiert sind. Also der dient nur der Norm. Dann gibt es hier die assoziierten Legendre-Polynomen, PLM von Cosinus Theta. Und es gibt, also das ist der Theta-Anteil. Und dann gibt es eine Phase e hoch i m phi. Und die assoziierten Legendre-Polynome, die schreiben wir gerade auch nochmal hin. Diese PLM von Cosinus Theta, die sind wie folgt. Auch wieder Vorfaktoren 2 hoch L, L Fakultät. Dann 1 minus Cosinus Quadrat Theta hoch M halbe. Und dann mal die L plus M der Ableitung nach Cosinus Theta und dann auch wieder Cosinus Quadrat Theta minus 1 hoch L. Ich habe dieses Cosinus Quadrat Theta jetzt jeweils stehen lassen. Hier hätte man natürlich sagen können, okay, schreiben wir das Sinus Quadrat. Aber normalerweise sind die ja auf irgendeine Funktion PLM von x definiert. Deswegen könnte man dann rückwärts übersetzen, sofort wo das x steht. Also hier x Quadrat, hier steht ein x und hier steht auch ein x Quadrat. So, das sind die Legendre-Polynome oder besser gesagt die assoziierten Legendre-Polynome, die ich dann unten in die Kugelflächenfunktion einsetzen muss. Mal der Phase e hoch i m phi gibt dann vorne die mit diesem Vorfaktor gibt es die Kugelflächenfunktion. Eine wichtige Sache noch, dieses M, das wissen wir aus der Herleitung im dritten Semester, das ist beschränkt, nämlich das muss kleiner sein als L und muss größer sein als minus L. Also größer gleich oder kleiner gleich sein. Gut. Alles okay? Also jetzt wissen wir, dass die Kugelflächenfunktionen Eigenfunktionen zu L Quadrat sind. Ich schreibe es, hätte ich ja fast stehen lassen können, nochmal hin. L Quadrat y lm von Theta und Phi ist gleich minus h quer Quadrat L mal L plus 1 mal y lm von Theta und Phi. Das sind also die Eigenfunktionen zum L-Quadrat-Operator. Das Schöne ist, sie sind aber auch die Eigenfunktionen zu dessen Z-Komponente. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Also meine Aussage ist, wenn ich jetzt LZ auf die Kugelflächenfunktion anwende, kriege ich etwas raus, was wieder ein YLM hinten dran hat. Dazu übernehmen wir das LZ, wie wir es ausgerechnet hatten, als minus IH quer D nach D Phi. Minus IH quer D nach D Phi. Und ersetzen jetzt das YLM, so wie wir es da unten stehen haben, so wie Sie es mitgeschrieben haben. Da kommt erstmal diese Wurzel, bei der ich mich jetzt weigere, die abzuschreiben. Also dieses L minus M Fakultät 2L plus 1 geteilt durch und so weiter und so weiter. Dann kommen die assoziierten Legendre-Polynome, die PLMs von Cosinus Theta. Die brauchen wir uns glücklicherweise nicht weiter anzuschauen, weil hier gibt es ja nur eine Differenziation nach Phi. Und dann steht hinten das E hoch Phi m Phi. Und das ist das Einzige, worauf diese Differenziation wirkt. Das heißt, ich kriege durch die Differenziation minus IH quer, lass mal stehen, durch die Differenziation ein IM nach unten. Und dann bleibt einfach stehen die Wurzel mal dem PLMs mal dem E hoch IM Phi, also das YLM, was wir vorher stehen hatten, bleibt wieder so, wie es war, da stehen. Und jetzt steht hier minus I mal I, also ein Plus. Und dann steht da H quer M oder M H quer mal YLM von Theta und Phi. Das heißt, das LZ hat auch einen Eigenwert. Also das LZ hat auch eine Eigenfunktion, nämlich die Kugelflächenfunktion. Und die haben einen Eigenwert M H quer. Wobei, wie gesagt, dieses M, ich hatte es da unten hingeschrieben, halt eben nur innerhalb der Grenzen minus L bis plus L laufen darf. So, jetzt haben wir mehrere Sachen rausgekriegt für diesen Drehimpulsoperator. Also erstens, der Drehimpulsoperator hat nur eine scharfe Komponente. Wir haben jetzt hier durch die Wahl der Kugelflächenfunktion, durch die Wahl der Überführung von x, y und z in r, theta und phi, haben wir quasi eine Achse ausgezeichnet, nämlich die z-Achse. Wir hätten uns ja auch die Kugelflächenfunktion auf die x-Achse quasi besser beschränken können. Aber dadurch, dass wir die z-Achse für ihn rausgehoben haben, haben wir das jetzt halt eben mit der z-Achse. Deswegen ist auch dieser z-Operator, der lz-Operator, halt eben so klein und fein. Da steht halt eben nur minus dieses, minus ih quer d nach d phi. Wie gesagt, wir hätten es auch auf eine andere Achse legen können. Jetzt haben wir die z-Achse ausgezeichnet. Und dann kriegen wir raus, dass wir also Kugelflächenfunktionen haben, die auf L² und für LZ Eigenfunktionen sind. L² und LZ sind gleichzeitig messbar. L² LX wäre auch gleichzeitig messbar. L² LY wäre auch gleichzeitig messbar. Dadurch, dass wir die Z-Achse ausgezeichnet haben, sind jetzt nur noch L² LZ gleichzeitig messbar, Lx ist nicht gleichzeitig messbar mit Lz, Ly ist nicht gleichzeitig messbar mit Lz. Wir haben herausgekriegt, dass für das L² und das Lz die Eigenwerte diskrete Eigenwerte sind. Ja, also das M hier geht stufenweise von minus L, minus L plus 1, minus L plus 2, bis plus L, minus 2, plus L, minus 1, bis L. Immer in Einserschritten, diskrete Werte. Also keine kontinuierliche Größe, sondern eine diskrete Größe. Und dasselbe sehen wir da oben. Auch da sind diskrete Werte angesagt. Also auch das L kann ja immer nur von L gleich 0, 1, 2, 3 und so weiter Werte annehmen. L ist hat eine unendliche Vielfalt, klar, ne, von 0 bis plus unendlich. Und das M passt sich halt eben dementsprechend an. Das M ist damit aber auch 2L plus 1-fach entartet. Oder besser gesagt, die Y. Also zu einem L-Wert gehören dann halt eben 2L plus 1 mal diese M-Werte. Na, weil ja M von minus L bis plus L laufen darf. Also wegen, ich schreibe es nochmal hin, minus L kleiner gleich M, kleiner gleich plus L, folgt diese 2L plus 1-fache Entartung. Wenn wir uns das Ganze mal grafisch aufmalen, hier haben wir Lx, hier haben wir Lz und hier aus der Tafelebene heraus, die will ich jetzt ganz bewusst nicht hinmalen, haben wir L. y oder besser gesagt in die Tafel eben hinein, dann haben wir Folgendes. Nehmen wir uns mal den Wert L gleich 3 her. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das fordert mich jetzt. Versucht mal so einen Halbkreis zu malen. Und er hat jetzt 3 mögliche, also nee, ich sag falsch. Der hat jetzt 7 mögliche Einstellungen für L. Ja, wir hatten gesagt, er ist 2L plus 1 fach entadert. L gleich 3 heißt 7 mögliche Einstellungen. Das wäre jetzt hier 0 h quer. Ja, weil in Z-Richtung habe ich keinen Drehimpuls, deswegen 0 h quer. So, der erste, 1 h quer wäre hier, 2 h quer wäre hier und 3 h quer wäre hier. Also 1 h quer, 2 h quer, 3 h quer. Genau dasselbe hier, 1, 2, 3, minus 1 h quer, minus 2 h quer, naja, das ist jetzt schlecht gemalt, minus 3 h quer. Diese LZ-Komponente, die haben wir jetzt scharf hingemalt. Ja?
Eine Frage, dieser Satz mit der 2L plus 1 machen eine Entartung, ja. Das bezieht sich auf L Quadrat, oder?
Ja.
Also nicht auf LZ, sondern LZ.
Okay. Also die Eigenfunktion zu einem speziellen L, die hat eine 2L plus 1-fache Entartung in M. Ein spezielles L, also zum Beispiel L gleich 3, dafür habe ich 2L plus 1 mögliche Werte M.
Wenn ich das Quadrat des Drehimpulses messe, oder? Für LZ habe ich ja diese Entartung nicht, oder?
Nee, das LZ kommt genau als M mal H quer raus. Na, aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt das L messe, also das L Quadrat messe, okay, jetzt wenn ich das L Quadrat messe, weiß ich nicht, welches M ich kriege. Na, da habe ich jetzt 2L plus 1 mögliche Werte für dieses M. Ja? Ja, nur das Problem ist, ich könnte, also ich bin vorhin gebeten worden, nochmal die Frage zu wiederholen. Wegen der Aufzeichnung. Frage war also, ob wenn ich L Quadrat mit Lx kommutieren lasse und L Quadrat mit Ly Quadrat, L Quadrat mit Ly kommutieren lasse, ob es dann auch solche einfachen Zusammenhänge gibt, wie das, was wir jetzt hier vorne stehen haben. Richtig?
Ja, Sie haben ja dann gemeinsame Basisvektoren.
Ja. Das Problem ist halt eben, ich habe durch meine Wahl der Kugelflächenfunktion, oder genauer gesagt, des Transfers von kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten, habe ich eine Achse ausgezeichnet, nämlich die Z-Achse. Und jetzt kann ich quasi meine Kugelflächenfunktion, die habe ich jetzt so dargestellt, dass sie in Richtung der Z-Achse halt eben dann gute Eigenfunktionen zu dem LZ sind. Die sind keine gute Eigenfunktion zu LX. Und sind auch keine, absolut keine guten Eigenfunktionen zu Ly. Also genauso schlechte Eigenfunktionen zu Ly. Wir haben jetzt hier Folgendes aufgemalt. Wir können also LZ exakt messen in diesen MH-Quers. Wir sehen jetzt hier, dass das halt eben 7 Stück unterschiedlich sind. Was passiert mit Lx und was passiert mit Ly? Vielleicht wissen Sie es schon, ansonsten ist es schwer zu beantworten.
Ja, also man kann sich so vorstellen, dass die, nehmen wir mal jetzt hier den obersten, dass die irgendwie um LZ irgendwie rotieren. Ja, das heißt also, ich habe ja noch die dritte Ebene hier. Diese, die würden dann quasi eine Art, das ist jetzt ganz schlecht gemalt, so eine Art Kreiskegel bilden. Die LZ-Komponente wäre 3H quer, tolle Sache. Aber LX, LY wären halt eben nicht ausgezeichnet, sondern dieser Drehimpuls, der würde dann halt eben um die LZ-Achse rotieren und gäbe dementsprechend halt eben weder einen scharfen LX-Wert noch einen scharfen LY-Wert. Ja. Also ich weiß, dass mein L-Quadrat mal, also ist das, was ich jetzt hier aufgemalt habe, dass das die Wurzel aus H-Quer-Quadrat mal L plus 1 Länge hat. Und ich weiß, wie groß das M ist, also von mir aus 3H-Quer, und könnte dementsprechend auf LX Quadrat plus LY Quadrat Wurzel draus. Das kriege ich raus. Aber ich kriege halt eben nicht die Verteilung auf LX und LY raus. Ja, das ist nochmal ganz wichtig. Vielen Dank für die Frage. Wir wissen die Länge dieses Vektors. Wir wissen, dass er halt eben hier oben bei 3H quer von mir aus steht. Dasselbe gilt aber auch natürlich für den Vektor hier. Der ist auch genauso lang. Der rotiert halt eben jetzt hier ebenfalls, das ist jetzt übertrieben nach links gezeichnet, der rotiert jetzt auch ebenfalls um die Z-Achse. Wir wissen, dass der 2H quer hat in der Z-Richtung und wissen auch dessen Länge. Wir wissen da dementsprechend auch wieder X-Quadrat plus Y-Quadrat, aber wir wissen halt eben nicht, wie es sich aufteilt. Also, der Drehimpuls hat damit einen Betrag von A quer mal Wurzel aus L mal L plus 1. Wir wissen die Projektion auf die Z-Achse, die ist MH quer. Und können uns dementsprechend auch ausrechnen, wie groß dieser Winkel hier ist. Dieser Winkel ist nämlich einfach, Cosinus Theta ist gleich m durch Wurzel aus L mal L plus 1. Jetzt sehen wir also auch, dass dieser Winkel hier 7 verschiedene Möglichkeiten hat. Also von 3h bis minus 3h kann der sich ja unterschiedlich einstellen. Das heißt also, das ist das, was man insgesamt als Richtungsquantelung bezeichnet. Man könnte sich auch vorstellen oder überlegen, dass eigentlich dieser L, also dass der Drehimpulsvektor ja jeden beliebigen Wert einnehmen könnte, dass der also kontinuierlich ist. Ja, also dass er halt eben auch hier, so wie ich es ursprünglich mal gemalt hatte, hier so zwischendrin irgendwie liegen könnte oder ein bisschen nebendran oder noch ein bisschen nebendran. Aber nee, so ist es halt eben nicht. Dieser Vektor kann nur bestimmte Werte einnehmen, sonst wäre er keine gute Eigenfunktion zum LZ-Operator. Also Richtungsquantelung des präzidierenden Drehimpulsoperators, aber keine gescheiten Eigenwerte in X- und Y-Richtung. Klar? Das ist eine ganz wichtige Sache, deswegen fragen Sie jetzt, wenn etwas unklar ist. oder wenn alles unklar ist. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal von aus, alles klar. Wir hatten da unten quasi hingeschrieben, L-Quadrat mal Wellenfunktion, deren winkelabhängiger Anteil ist gleich minus H-Querquadrat L mal L plus 1 YLM. Wir haben uns also an der Stelle auf den winkelabhängigen Anteil beschränkt. Wir ziehen es jetzt mal auf eine Spur allgemeiner. Das heißt, wir wenden den Laplace-Operator an auf eine Wellenfunktion, die von x, y, z abhängt. Das wäre ja dann d nach dx² plus d nach dy² plus d2 nach dz² angewendet auf diese Wellenfunktion von x, y und z. Und wenn wir jetzt in einem Beispiel oder in einer Rechnung sind, wo halt eben die kartesischen Koordinaten keinen Sinn machen, dann wird man das Ganze natürlich umtransformieren in Kugelkoordinaten oder in irgendwelche anderen. Wir nehmen jetzt mal die Kugelkoordinaten als Beispiel. Das heißt, ich gehe über in das Beispiel Laplace, angewendet auf eine Wellenfunktion von r, Theta und Phi. Und dann müssen wir jetzt nochmal ein Semester zurückschauen. Wir müssen uns überlegen, wie sieht der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten aus. Ein Anteil haben wir hier unten schon stehen, das sind die winkelabhängigen. Und der andere Anteil sieht aus 1 durch r d nach dr Quadrat angewendet auf r mal das, was da hinten kommt. Und dann steht jetzt hier plus 1 durch r Quadrat Sinus Theta d nach d Theta Sinus Theta d nach d Theta plus 1 durch r Quadrat Sinus Quadrat Theta d nach d Phi Quadrat. Klammer zu. So, und das Ganze angewendet auf die Wellenfunktion von r, Theta und Phi. Sie sehen jetzt hier, Wir sehen jetzt hier ab da, das ist genau dasselbe, was wir vorher schon mal stehen hatten, nämlich dieses L-Quadrat, verziert mit einem Minuszeichen und verziert mit einem 1 durch r. Also das heißt, hier steht eigentlich das L-Quadrat durch r-Quadrat. Das macht es uns jetzt etwas einfacher, weil jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Die bei mir im dritten Semester waren, die wissen schon, was jetzt kommt, wenn wir das lösen wollen. Die Wellenfunktion r, also von r, Theta und Phi, was machen wir jetzt als nächstes? Haben wir etliche Mal geübt. Produkt, also irgendein Produkt draus machen. Das heißt, wir spalten zum Beispiel den r-Anteil ab und machen den Rest, Winkelanteil, als Funktion von Theta und Phi. Dann steht da also ein 1 durch r d2 nach dr Quadrat r. So, der wirkt jetzt auf das r von r, diese Operatoren, während das Omega von Theta und Phi davon unberührt bleibt. Und dann habe ich jetzt hier stehen minus, ich schreibe jetzt hier einfach nur die Kurzschreibweise hin, L Quadrat durch R Quadrat. Mal, da sind ja jetzt Differentialoperatoren drin, die auf Theta und Phi wirken, also wirkt das Ganze auf das Omega von Theta und Phi, während das R von R davon unberührt bleibt. So, jetzt habe ich da einfach eine 0 hingeschrieben, das habe ich aber oben hier oben, hätte ich schon hinschreiben müssen, ist gleich 0, ist gleich 0. Das heißt, wir betrachten jetzt so etwas wie die Laplace-Funktion für eine Wellenfunktion, wo die Laplace-Gleichung halt eben eine homogene Gleichung ist. Wenn wir das übersetzen in die Quantenmechanik, handelt es sich jetzt hier zum Beispiel um freie Teilchen, die kein Potenzial erfahren. Wenn wir so ein Potenzial noch hätten, müssten wir jetzt irgendwie noch so ein V von R mit hinten reinschreiben. Gut, jetzt weiß man, was passiert. Wir multiplizieren mit R², wir teilen durch die durch den winkelabhängigen Anteil der Wellenfunktion, wir teilen durch R von R und kriegen jetzt also anschließend Folgendes raus. Das ist ein R, d2 nach dr², angewendet auf R von R. Das Ganze geteilt durch R minus L² angewendet auf Omega von Theta und Phi. Das Ganze geteilt durch Omega von Theta und Phi ist gleich 0. Und das ist gleich 0, das widmen wir jetzt um, indem wir hier ein Ist-Gleich-Zeichen machen. Und die Kommilitonen, die im dritten Semester da waren, die wissen jetzt, wie die Argumentationskette geht. Die müssen beide konstant sein. Warum? Genau. Ne? Also es gibt keine Abhängigkeit zwischen dem R und dem Theta und Phi. Ich kann beides unabhängig voneinander variieren. Dementsprechend geht das Ganze nur dann, wenn das eine Konstante ist. Klugerweise wählen wir jetzt die Konstante als L mal L plus 1. So, jetzt sehen Sie sofort, was jetzt kommt. Hier drüben steht L² mal Omega von Theta und Phi ist gleich L mal L plus 1. Mal Omega von Theta und Phi. Ja, das heißt, dieses Omega von Theta und Phi, damit wir hier in die entsprechende Nomenklatur reinfallen, müsste einfach sein minus H² mal YLM. Und schon haben wir den rechten Teil dieser Gleichung hier erfüllt. Das heißt also, wenn wir die Laplace-Gleichung uns vornehmen, ohne dass wir jetzt, also die homogene Laplace-Gleichung, dann kommen sofort als Lösung, als winkelabhängiger Anteil der Lösung, auch wieder die Kugelflächenfunktion heraus. Was machen wir mit dem R-Anteil? Na, den müssen wir dummerweise separat ausrechnen. Da steht jetzt also hier R, dann die zweite Ableitung, d nach dr² angewendet auf R von klein r mal groß R, ist gleich L mal L plus 1 mal groß R. Ja, also das mit dieser Konstanten da hinten, das meinen wir wirklich ernst. Die benutzen wir dann auch für den R, also für den radialabhängigen Anteil. Und ich mache jetzt mal hier an der Stelle weiter. Das heißt, wir müssen jetzt also zweimal differenzieren. Was dabei rauskommt, ist also R, erste Differenz, ich mache es schrittweise, d nach dr. Erste Differenziation liefert, ist ja ein Produkt, liefert einfach groß R von R plus klein r d nach dr angewendet auf R von R. Ist gleich L mal L plus 1 R von R. Und jetzt machen wir die zweite Differenziation. Da steht da R d nach R angewendet auf R plus jetzt zweiter Term liefert einfach erneut ein D nach dr angewendet auf R. Und dann lassen wir es an dem R hier vorbeigehen plus R. Dann kommt die zweite Ableitung D2 nach dr Quadrat angewendet auf R von R. Ist gleich L mal L plus 1 R von R. Gut, was jetzt insgesamt dabei herauskommt, ist ein R-Quadrat D2 nach dr-Quadrat R von R plus 2R D2 nach dr mal R von R ist gleich L mal L plus 1 mal R von R. Gut, jetzt könnten wir starten mit R von R ist irgendein C1 mal R hoch, was weiß ich, K. Und dann kriegen wir raus, das ist R Quadrat. Zweite Ableitung wäre also K mal K minus 1 mal R hoch K minus 2 mal C1 natürlich. Aber das C1 zieht sich insgesamt durch, weil hier kommt das C1, hier kommt das C1, also ich lasse es insgesamt weg. Plus 2r, erste Ableitung, also einfach nur ein k, r hoch k minus 1, ist gleich l mal l plus 1 mal r hoch k. So, tolle Fügung. Das r hoch k, was hier auf der rechten Seite steht, das kommt jetzt hier auch überall. Hier steht nämlich ein r mal r hoch k minus 1. Hier steht ein r Quadrat mal r hoch k minus 2. Also steht da einfach k mal k minus 1 plus 2k gleich l mal l, minus, l plus 1. So, hier sehen Sie sofort, was passiert. K mal k minus 1 plus 2k ist dasselbe wie k mal k plus 1. Bitte kurz durchrechnen. Ist gleich L mal L plus 1. So, Lösung ist K gleich Gesundheit. K gleich L. Ist es aber eine quadratische Gleichung, muss es noch eine zweite Lösung geben.
K und L gleich minus 1.
K plus L.
K und L, also beide unabhängig voneinander. Wenn ich K minus 1 setze, habe ich 0. Wenn ich L.
Ach so.
Nee,
das ist unzulässig jetzt erstmal. Ich brauche wirklich eine Abhängigkeit k von L. Also keine unabhängige Gleichsetzung, sondern ein gleich. Also k gleich L gilt ja für 0, gilt ja auch schon. Das ist da quasi schon mit drin. Minus L minus 1. Wir prüfen es einfach mal kurz. Gut, das heißt letztendlich, ich würde jetzt hier Folgendes machen. Das, was ich jetzt ursprünglich hingeschrieben habe, würde ich jetzt übersetzen in ein C1 mal R hoch L plus ein C2 hoch R, mal R hoch minus L minus 1. Das heißt, ich kriege jetzt also sogar zwei Lösungen und wir erinnern uns mal kurz an das dritte Semester zurück. Da gab es auch so Beispiele, wo wir zwei Lösungen hatten. Eins, was für den Außenbereich gültig war, eins, was für den Innenbereich gültig war. Und das sind genau die beiden Lösungen. So, das heißt letztendlich Folgendes. Wenn wir jetzt hier unsere gesamte Wellenfunktion uns jetzt nochmal vornehmen, also Psi von R, Theta und Phi, dann habe ich einerseits, also ich hatte ja dann Folgendes gemacht, ich hatte es ja aufgespalten in radialabhängigen Anteil mal den winkelabhängigen Anteil, dann habe ich jetzt den radialabhängigen Anteil in C1 R hoch L plus C2 R hoch minus L minus 1 und dann habe ich die, den winkelabhängigen Anteil mit Y Lm von Theta und Phi. Jo. Für diese, gut, also das heißt, wir haben jetzt hier letztendlich zwei separate Funktionen, einmal den radialabhängigen Anteil, einmal den winkelabhängigen Anteil und das Wichtige nochmal bei diesem winkelabhängigen Anteil ist Folgendes, diese Kugelflächenfunktion, die wir da rausgekriegt haben, wir haben ja schon mal hingeschrieben, wie wir die bilden. Normierungswurzel mal Legendre-Polynom mal Phase e hoch i m phi. Diese Kugelflächenfunktion, die haben eine tolle Eigenschaft. Y lm strich strich Konjugatkomplex von Theta und Phi mal Y lm nicht Konjugatkomplex von Theta und Phi über das gesamte Volumen oder genauer gesagt über alle Winkel ist gleich Delta L Strich L Delta M M Strich. Das heißt, die bilden also ein orthonormales System von Funktionen. Man kann auch zeigen, dass die vollständig sind. Das ist nochmal eine wichtige Eigenschaft. Das heißt, jede Funktion f von Theta und Phi, die ich mir auf irgendeiner Kugeloberfläche darstellen kann, vorstellen kann, kann ich irgendwie zerlegen, indem ich über L gleich 0 bis schlimmstenfalls unendlich und M von minus L bis plus L quasi die Kugelflächenfunktion drauf anwende, YLM von Theta und Phi. Und mit irgendwelchen, also nicht mit irgendwelchen, sondern mit ganz bestimmten Faktoren DLM multipliziere. Das funktioniert bei jeder Funktion, die ich auf einer Kugeloberfläche darstellen will, sofort. So, und diese DLMs wissen wir auch sofort, wie wir die berechnen können. Die können wir nämlich jetzt einfach dadurch berechnen, dass wir mit Y L'M' Konjugatkomplex auf beiden Seiten multiplizieren, auf beiden Seiten drüber integrieren. Und dann gibt es halt eben überall diese DLL'L DMM'. Das heißt, diese ganze Doppelsumme hier, die bricht zusammen. Es gibt nur ein DLM, was überbleibt. Und auf der eigentlich linken Seite steht jetzt Folgendes. F von Theta und Phi mal Y Stern L M von Theta und Phi D Omega. Das sind genau die Koeffizienten DLM, die ich hier einsetzen muss. Letzte Gleichung nach Beantwortung der Frage. Also ist das, was wir jetzt hier oben ausprobiert haben, das ist eine homogene Differentialgleichung. Physikalisch ausgesprochen ist es die Wellenfunktion eines Teilchens, was keine Störung, keinem Potential unterliegt. Wenn ich jetzt noch zusätzlich hätte, also wir werden dann später sehen, nächste Stunde werden wir sehen, dass der Laplace-Operator hier oben so etwas ist, wie, könnt ihr euch ja fast schon vorstellen, so etwas repräsentiert wie kinetische Energie. Und was halt eben fehlt, wäre eine potenzielle Energie. Und diese potenzielle Energie, die würde ein Ungleich Null auf der rechten Seite erzeugen. Die haben wir jetzt einfach weggelassen. Aber das sehen wir dann nächste Stunde. So, nochmal ganz wichtig, letzte Gleichung. Diese Legendre-Polynomen, von denen wir vorhin gesprochen haben, das wendet man auch des Öfteren an, die kann ich glücklicherweise auch durch die Kugelflächenfunktion ersetzen. Mit einem Vorfaktor, der so aussieht und dann einfach zu dem L, was ich hier stehen habe, m von minus L bis plus L laufen lassen, ylm Stern von Theta und Phi mal ylm von Theta und Phi, und das ist es auch schon. Entschuldigung, stopp, das ist es nicht. Hier habe ich einen falschen Winkel drin. Das ist nämlich so ein Winkel groß Theta. Ja, und hier kommen noch Striche hin. So, dann habe ich also quasi dieses Cosinus Theta übersetzt in Kugelflächenfunktionen. Also das sind nochmal zwei Eigenschaften, die Orthogonalität oder Orthonormalität von den Kugelflächenfunktionen, die Möglichkeit halt eben jede Funktion in Kugelflächenfunktionen zu entwickeln, die man sich behalten muss, weil wir das des Öfteren auch noch anwenden. Okay.
Ja. Ist das jetzt eine andere Schreibweise für die Assoziierten oder sind das die
Legendre-Polynome? Nee, das sind jetzt die nicht assoziierten Legendre-Polynome, die ursprünglichen Legendre-Polynome. Ja? Und die Assoziierten müsste ich dann halt eben durch mehrfache Differenziation mit Vorfaktor und so weiter. Okay.